Liebe Gemeinde, der Countdown läuft. Die Uhr tickt, noch 33 Tage, dann eröffnen wir die Erlebnisausstellung Erlebt. Auf den Spuren Jesu, Ostern erleben mit allen Sinnen. Und in den letzten Tagen, da haben sich die ersten Schulklassen angemeldet für diese Ausstellung. Wir kündigen einfach an, erlebe Ostern. Wir wollen aber kein Museum sein als Gemeinde, das alte Gegenstände ausstellt. Wir wollen auch nicht alte Geschichten einfach wiederkäuen. Die Passion Jesu, sein Lebensweg, seine Leidenschaft hatte nur ein Ziel, dass Jesus erfahrbar wird. Und unsere Passion, unsere Projekte, alles, was wir in der Gemeinde anbieten, hat nur ein Ziel, dass Jesus erfahrbar wird. Jesus erleben. Wie erlebst du gerade dein Christsein, wenn du Jesus schon kennst? Erlebt und wenn ich nichts erlebe? Oder wenn ich schon lange nichts mehr erlebe? Wenn es immer die anderen sind, die etwas mit Jesus erleben, die gerade von der MEA-Konferenz aus Augsburg kommen oder aus der Impuls-Konferenz aus Leipzig und mit brennenden, glühenden Augen erzählen, was sie schon wieder erlebt haben. Wenn es immer die anderen sind, die Zeugnisse geben. Wir erleben eine Erlebnisgesellschaft. In allen Erlebensbereichen werden wir zu Erlebnissen eingeladen, zu Erlebnisparks und zu Erlebnisangeboten und Erlebniswelten und Erlebnismärkten. Und jetzt machen wir als Christen dasselbe und sagen, erlebe Ostern. Ist das nicht ein bisschen billig? Sarah Tischbein hat uns schon als Miriam etwas erzählt. Sie hat auch am Drehbuch mitgeschrieben für die Erlebnisausstellung, wo es dann um die Station im Leben Jesu geht. Aber heute geht es ja um eine andere Station, am Schaftor, am Teich Bethesda. Und wir haben für einen Moment miterlebt, was das vielleicht für eine Stimmung war an diesem Teich. Das Schaftor. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Teich Bethesda, wie er wahrscheinlich historisch aussah zur Zeit Jesu. Das Schaftor liegt im Norden der Stadt Jerusalem und führt zum Tempelbezirk. Und durch dieses Tor wurden die Schafe getragen, weil nämlich dieses Tor eben am Tempel lag und dort die Lämmer geopfert worden sind. Und daneben liegt diese Mega-Teichanlage, eine Doppelteichanlage mit 500 Quadratmetern mit Whirlpool-Effekt. Historisch vermutet man eine intermittierende Quelle, eine sprudelnde Quelle, und man hat diesem Wasser irgendwie heilende Kräfte zugeschrieben. Und es wirkte. Und wenn es wirkt, muss es ja irgendwie stimmen. Aber in der Geschichte tritt das völlig in den Hintergrund, warum und wieso das Wasser sich bewegt. Und die Leute nennen den Ort volkstümlich Bethesda, das heißt Haus der Gnade. Schauen wir uns den Ort jetzt näher an. Was ist zu sehen? Was unsere Erzählerin schon angefangen hat zu sagen. Der Evangelist Johannes, der erzählt so von diesem Ort in Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Das ist kein schöner Anblick. Das ist kein schönes Erlebnis. Ich würde da keine Reise hinbuchen. Kein Ort des Tourismus, der Pilgerreise nach Jerusalem. Es ist ein Ort des Elends. Kranke erleben Schmerzen und Kummer. Blinde haben das Augenlicht verloren und ihnen ist der Blick ja wirklich für die Zukunft getrübt. Lahme sind ganz steif in ihren Bewegungen. Sie laufen nicht, sie humpeln durchs Leben, wenn überhaupt. Und Ausgezehrte sind dort, Ausgebrannte, Ausgemergelte. Menschen, die nicht im Flow sind, sondern im Down, ganz tief unten. Ausgelutscht von den Anforderungen des Lebens, vom Leistungsstress und vom Warten müssen. Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte, 5 Hallen voller Menschen. Und wenn ich nichts erlebe, dann bist du nicht allein. Da sind noch 5 Hallen voll mit Menschen. Diese Welt hat 5 Kontinente. Wir haben auch Missionspartner in allen 5 Kontinenten dieser Welt. Und sie erzählen uns von dem, was es an Elend gibt in dieser großen Welt. In Sambia ist gerade Cholera-Gefahr ausgerufen worden. Die Schule, in der Tonia Lenzen als Volontärin ist, muss geschlossen sein wegen Cholera. Und wir könnten jetzt von jeder Missionspartnerstätte erzählen. Wir können heute fernsehen, fast in jeden Winkel der Welt können wir global hineinsehen, was für ein globales Elend es gibt. Kranke, ja, durch Malaria, durch Cholera. Blinde, durch Giftgaseinsatz in Syrien. Deswegen wurde übrigens mal der Krieg begonnen, der Alliierten. Lahme gibt es viele heute, durch Bomben, jeden Tag. Ausgezehrte durch Hunger. 5 Kontinente. Und die Festung Europa macht dicht und wir leben auf höchstem Niveau des Wohlstands dieser Welt. Ohne Frage, das schützt auch uns hier in diesem Raum nicht vor seelischen Krankheiten, auch nicht vor körperlichen Krankheiten, auch nicht vor innerer Blindheit, auch nicht davor, ausgebrannt zu sein, obwohl wir alles haben, wovon Menschen in Afrika nur träumen. Und wenn du als Einzelner gerade nichts erlebst, du bist damit nicht allein. Es gibt noch so viele andere Menschen. Und da ist einer, der seit 38 Jahren krank ist. Seit 38 Jahren wartet der. Und die alten Israeliten erzählen, dass 38 Jahre das Volk Israel durch die Wüste irrt. So sagt es 5. Mose 2, Vers 14. 38 Jahre Wüstenerfahrung. Ja, mit einer Verheißung im Gepäck, aber 38 Jahre, das ist eine extrem, extrem lange Zeit. Und jetzt kommen die Christen daher und sagen, er lebt, er lebt. Und jetzt kommt Jesus in die Situation. Und wenn Jesus wirklich lebt, dann verändert er die Situation. Dann verändert er dein Leben. Dann verändert er das Leben auf dieser Welt. Und es heißt in unserem Bibeltext, es war dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank, als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm. Als Jesus ihn sah. Ja, Jesus verschließt die Augen nicht. Nein, Jesus schaut hin. Und Jesus schaut nicht nur fern, er schaut zu diesem Menschen, den er jetzt gerade sieht, den hat er vor Augen. Und er hat die ganze Erlebnisarmut und das Elend vor Augen. Er reißt die Augen auf, er schaut hin. Und wenn wir Gemeinde Jesu sind, dann schauen wir hin. Es ist keine Frage, ob wir Lust dazu haben und ob uns das gefällt und ob wir gerade in der Stimmung da sind. Wenn wir Gemeinde Jesu sind, dann schauen wir hin. Und Jesus verstopft die Ohren nicht. Jesus verstopft die Ohren nicht für die Hilferufe, für das Ächzen, für das Jammern. Können wir uns die Tonlage in so einer Halle vorstellen? Wisst ihr, wie Menschen klingen, wenn sie wirklich elend sind? In der Regel halten die keine langen Reden. Manchmal können sie nur noch stöhnen. Ja, Jesus hört hin. Und er, Jesus, vernimmt, wie lange das Leiden schon dauert. Und wenn wir Gemeinde Jesu sind, dann hören wir hin. Jesus verstummt nicht. Er bleibt jetzt nicht beim Hinsehen und Hören. Er begegnet diesen Menschen in der seelischen Wüste, diesem verzweifelten, ausgezehrten, kranken Menschen und er wagt das Wort. Er wagt es, ihn anzureden. Ich habe mir überlegt, was könnte Jesus jemandem sagen, auch heute, der von sich sagt, ich erlebe nichts. Jesus könnte sagen, wie bei einem Ehepaar, das sagt, ja, wir lieben uns nicht mehr. Wir erleben nichts mehr. Das ist tote Hose. Jesus könnte sagen, Erinner dich, wie alles angefangen hat. Als du dem anderen noch schöne Augen gemacht hast. Als du dich noch herausgeputzt hast, um den anderen zu begegnen. Als du um den anderen noch geworben hast. Erinner dich, wie war das, was ihr da erlebt habt miteinander. Ist das jetzt alles nichts? Bist du jetzt der Pantoffelheld, der zu Gott nur noch auf dem Sofa sitzt und sagt, bring mir mal das, bring mir mal dies. Übrigens, Gott, du warst früher auch besser in Form. Schon wieder nicht rechtzeitig gewesen. Früher warst du auch attraktiver. Verdient Gott nicht deine erste Liebe? Und liebe Ehepartner, verdient dein Partner, deine Partnerin nicht deine erste Liebe wieder? Aber verdient Gott nicht, dass du dich um ihn bemühst? Jesus könnte sagen, erinnere dich, als du noch Erfahrung mit Gott gemacht hast, wie war das damals? Jesus könnte auch sagen, schau genauer hin, ob du wirklich nichts erlebst mit mir. Hast du einen gefüllten Kühlschrank? Ja, das ist doch normal. Hast du Arbeit? Ja, aber das ist doch normal. Hast du Freunde? Einige? Wenige? Ja, aber das ist doch normal. Hast du eine Gemeinde, in der es Angebote gibt für dich? Ja, aber das ist doch normal. Nein, schau genauer hin. Das ist nicht normal. Und wenn du einen gefüllten Kühlschrank hast, gehörst du zu den Privilegierten in dieser Welt. Und wenn du auch nur wenige Freunde hast, hast du Freunde. Du sitzt direkt am Haus der Gnade, an Bethesda. Und wenn du irgendetwas Alltägliches erlebst von Fürsorge und Zufriedenheit, dann ist Gott schon da. Dann war er schon da. Im Alltag, du erlebst Gottes Fürsorge, aber du nimmst sie gar nicht mehr wahr, weil es ja so normal ist. Das Schwerste, was Jesus wahrscheinlich sagen könnte zu jemandem, der sagt, ich erlebe nichts, ich warte, wäre, dass Jesus sagt, hab Geduld. Nur das Schweigen Gottes bedeutet nicht, dass er fern ist. Wir könnten ja fragen, wo war denn Jesus die ganzen 38 Jahre? Er hat noch gar nicht gelebt, weil er ja ungefähr mit 30 erst auf Reisen gegangen ist. Aber wo war denn Gott? Gottes Schweigen bedeutet nicht, dass Gott fern ist. Es kann sogar sein, dass du diese Zeit des Wartens brauchst, um überhaupt bereit zu sein für das, was Gott dir sagen will. Der Mann am Haus der Gnade, der hört von Jesus aber etwas anderes. Vielleicht ist für dich einer dieser drei Sätze, erinner dich, wie es mal anders war, als du noch nicht diese Frage hattest, sondern als du gesagt hast, oh, mit Jesus leben, das ist das Schönste in meinem Leben. Oder schau genauer hin, wo Jesus schon ist. Oder warte, hab Geduld. Diesem Mann am Teich Bethesda sagt Jesus eine ganz überraschende Sache. Er sagt ihm nichts, er fragt ihn. Und zwar fragt er ihn, willst du gesund werden? Also mich überrascht diese Frage jedes Mal, obwohl ich sie kenne, aber jedes Mal, wenn ich sie lese. Mensch, Jesus, ist das nicht unverschämt, völlig unsensibel? Sollten wir Jesus nicht zu einem Kommunikationsseminar schicken, wie man mit Menschen in verzweifelten Situationen spricht, ohne sie vor den Kopf zu stoßen? Was für eine dämliche Frage an einen chronisch Kranken, der 38 Jahre krank ist, zu fragen, willst du gesund werden? Der Mann braucht einen Coach, aber wirklich, Jesus, Manometer. Das Seelsorge-Seminar bei dir hat aber versagt, aber volle Granate. Ja, ist ja so. Willst du gesund werden? Nein, Jesus braucht keinen Coach. Er trifft mit dieser Frage ins Schwarze. Aber sie fordert ganz sicher den, der da auf der Matte sitzt, heraus. Er fragt ihn nämlich, was willst du denn erleben? Was willst du denn mit mir erleben? Worauf wartest du denn? Ja, und der Betroffene auf dieser Matte, ich habe übrigens eine Matte mitgebracht, die habe ich mir geliehen von Jonas, weil der ist so einer, mit der mit Matte lebt. Dieser Mann auf der Matte, ja, dieser Mann auf der Matte, ich habe die noch mitgebracht, weil so eine Matte ist nicht groß. Man kann sie ein bisschen größer machen. Ich glaube sogar noch größer. Oh, das ist mir fast schon zu groß. Aber gut, so groß, aber eindeutig begrenzt. Und der Horizont dieses Menschen ist seit 38 Jahren auf dieses Mattengeflecht begrenzt. Und da sitzt er jetzt und kriegt diese Frage gestellt von Jesus, willst du gesund werden? Und die Erwartung, die er hat, der ist anscheinend gar nicht überrascht über die Frage, der kann sofort abspulen, was er erwartet. Die Sache ist ganz einfach. Ich habe keinen Menschen, es ist niemand da, der mich zum Wasser bringt. Und er hat ganz klar die Erwartung, es kommt jemand, nimmt mich bei die Hand oder mit einer Stütze, bringt mich zum Wasser, wenn es sprudelt, ich gehe rein und bin gesund. Das ist seine Vorstellung. So erwartet er, dass Jesus an ihm handelt. Willst du gesund werden? Ja, Jesus, so ist es, ne? Der Mann auf der Matte fühlt sich hilflos, abhängig. Der fühlt sich ganz sicher nicht gut. Und er hat diese ganz klaren Erwartungen. Der Kranke antwortet ihm das. Hören wir das nochmal im Original. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich hinkomme, dann steigt immer ein anderer vor mir hinein. Jesus fordert von ihm ja eine Antwort heraus und er will von ihm keine allgemeine Antwort, wie man das Elend dieser Welt verändert, sondern Jesus bleibt bei jedem einzelnen Menschen stehen und er bleibt jetzt bei diesem Menschen stehen. Und wenn du Gott lieben willst, dann fang doch mal mit einem Menschen an. Und jetzt sitzt da dieser Mensch und er sagt, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen, der zu mir kommt. Und er fühlt sich echt allein. Er fühlt sich einsam. Und ich weiß nicht, wir wissen ja gar nicht, was für eine Krankheit er medizinisch hat. Vielleicht ist das der größte Schmerz in seinem Leben. Vielleicht ist genau das seine Not, sein Elend, dass er einsam ist. Und vielleicht hast du auch manchmal diesen Eindruck, es sind immer die anderen, die was besonders Schönes mit Jesus erleben, die Zeugnis geben, die versorgt werden. Und vielleicht hast du auch den Eindruck, dass du allein bist mit deinem Problem. Und du hast das Gefühl, dass dir diese vier Freunde fehlen, die dich auf der Matte tragen und durchs Dach lachen zu Jesus. Ich habe keinen Menschen. Und dann hat ja dieser Mattenmensch genau diese Vorstellung. Da kommt jetzt einer und so bekomme ich ein erfülltes Leben. So würde sich mein Leben wirklich ändern, wenn da einer kommt, mich bei der Hand nimmt, zum Wasser führt, es sprudelt und ich werde gesund. Und er ist total abhängig davon und er macht sich auch abhängig davon, dass er auf diese Art Hilfe erfährt. Und 38 Jahre ist das unerträglich, hoffnungslos, verzweifelnd. Was könnte Jesus jetzt sagen? Er könnte sagen, ich kenne da eine Gemeinde, da gibt es einen Dienst, praktische Hilfe in Not, hier ist die Telefonnummer, da kannst du anrufen und dann erlebst du Hilfe. Er könnte sagen, hier ist ein Bistro-Gutschein, 2,50 Euro, damit kannst du ins SOS-Bistro gehen und da bekommst du Essen und kannst auch mit jemandem reden. Jesus könnte auch sagen, ich schicke dir morgen jemanden, der bringt dich dann zum Wasser. Ich habe jetzt leider keine Zeit, aber morgen kommt einer. Aber Jesus delegiert das in dem Moment nicht. Ich finde es wunderbar, dass wir das SOS-Bistro haben und Gutscheine. Und ich finde es große Klasse, dass wir praktische Hilfe in Not haben und dass jemand sogar sein Handy so einstellt, dass wir Karin Kleider jederzeit und Brigitte Januszewski beide in verschiedenen Sortierungen anrufen können. Aber wisst ihr, was das mit uns als Gemeinde macht? Wir delegieren das. Da kümmert sich ja das SOS-Bistro drum. Und da kümmert sich ja Brigitte Januszewski drum oder Karin Kleiner oder die Pastoren. Aber die will ich gar nicht beklagen. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Aber was tut Jesus? Er delegiert nicht. Er sagt zu diesem Mann, steh auf. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging. Mal ehrlich, wenn jemand 38 Jahre lang nur auf seiner Matte sitzt und vielleicht ab und zu mal irgendwie hingerobbt ist zum Teich und es zu spät war, wie kann man dem sagen, steh auf? Das wäre so, wenn jemand sagt, ich erlebe nichts und ich sage zu ihm, erlebe etwas. Das geht doch gar nicht. Und ich glaube, auch Mann kann das nicht sagen. Aber Jesus kann das sagen. Weil als Jesus sagt, steh auf, sagt er, ich habe die Kraft dazu, dich aufzurichten. Und deswegen steh auf. Ich habe die Kraft zur Auferstehung, sagt Jesus. Und deswegen kann ich zu dir sagen, steh auf. Ich bin derjenige, der dich verändert. Du musst nicht auf etwas anderes warten oder auf jemand anderen. Ich bin jetzt hier und ich sage zu dir, steh auf. Und wenn du aufrecht durchs Leben gehen willst, wenn du erleben willst, was es bedeutet, zu stehen im Leben und diese Mattenwelt zu verlassen. Diese Matte ist für mich auch so ein Symbol für die Begrenzung meines Horizonts, für die Begrenzung meines Lebens, für das, wie ich denke, was Leben wäre. Und Jesus sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh. Und er steht dort und er wurde gesund. Er stand auf, nahm die Matte und ging. Das gibt's doch gar nicht. Oder? Dann geht er mit seiner Matte. Ich weiß nicht, wie der gegangen ist. Das sprengt meinen Horizont. Der Gelähmte erlebt tatsächlich etwas. Er erlebt nicht, was sie so als magisches Denken damals hatten, dass das Wasser sich bewegt und genau im richtigen Moment, wenn du im richtigen Moment das Richtige sagst und das Richtige betest und das Richtige tust und wenn du laut genug betest und genug Leute beten und lange genug beten, dann wird es passieren. Nein, Jesus sagt, steh auf und es passiert. Und er berührt, wird so berührt, dass er Jesus erlebt. Eine Kraft, die über seinen Horizont hinausgeht. Und was bewirkt die Kraft Jesu immer? Sie bewirkt, dass Menschen aufgerichtet werden. Dass sie aufrechte Menschen sind. Es steht übrigens auch in Jakobus 5 beim Ältestengebet. Da steht nicht, dass sie gesund werden. Er wird den Kranken aufrichten, steht dort. Wir werden auch erleben, dass Menschen geheilt werden. Das haben wir auch schon erlebt. Aber wir werden auch Menschen, die krank bleiben und die sogar sterben müssen an ihrer Krankheit, erleben, dass sie durch die Gegenwart Jesu aufgerichtet werden. Und nicht auf diesem verzweifelten Platz sitzen bleiben. Und wir müssen vielleicht jetzt gerade erleben, dass Menschen die letzte Wegstrecke antreten und wir so viel beten könnten, wie wir wollten, aber die Zeit abläuft, weil die Zeit in Gottes Händen steht. Aber dass ein Mensch darin trotzdem aufgerichtet werden kann, das sagt Jesus. Steh auf. Als Menschen sind wir auf unsere kleine Welt geworfen, auf unsere Matte. Und mancher hat vielleicht den Eindruck, ach, so eine schöne große Matte wie der hätte ich auch gern. Ne? Meine ist viel kleiner. Und wir vergleichen die Matten, das könnte man noch lange ausführen. Aber es ist letztlich dieser Horizont, den wir haben, wenn wir verkrümmt auf uns selbst sind, nur auf unser Leben, auf unsere kleine Matte. Jesus ruft aus diesen privaten Räumen raus. Der ruft raus aus deiner Matte. Das Ziel des Lebens ist nicht, dass du auf deiner Matte sitzt, auch nicht auf der Strandmatte am Pool und es dir gut gehen lässt und dir die Cocktails bringen lässt. Das wäre ja die zweite Variante der Geschichte. Wieso sollte man die Matte verlassen? Am besten legt man die Matte schon morgens an den besten Platz, geht dann zum Frühstück, zum All-You-Can-Eat-Buffet und dann setzt man sich den ganzen Tag dahin. Das ist doch das Schönste, oder? Das ist nicht das Ziel, das Jesus hat. Was wird der Gelähmte durch die Mattenmobilisierung? Er ist unterwegs. Und wenn man dann mit einem Leben mit Jesus unterwegs ist, wisst ihr, was einem dann als erstes begegnet? Irgendein anderer Christ, der dir sagt, ist denn das erlaubt?
du läufst hier mit deiner Matte rum am Schabbat. Wer hat dir das denn gesagt? Der erste Widerstand des Christen sind nicht die bösen Menschen in der Welt. Das sind die anderen Christen, die dir Vorschriften machen wollen, wie du zu leben hast. Und der erste Anstoß, den dieser Christ erlebt, ist, dass er was tut, was die anderen meinen, was ein Christ nicht tut. Mit der Matte umherlaufen. Er geht ja gar nicht. Man sitzt immer schön auf seiner Matte. Aber hallo, mit dem Gesangbuch. Übrigens, interessanterweise wird gar nicht kritisiert, dass er geheilt wurde. Das fällt den Leuten erst später an. Und der Geheilte weiß auch gar nicht, wer ihn geheilt hat. Das ist noch sonderbarer. Aber das wäre die nächste Predigt, weil der Text noch weitergeht. Und dann erfährt er, ja, ich weiß gar nicht, wer mich geheilt hat. Jesus ist nämlich sofort verschwunden. Und dann finden sie durch Fragen heraus, dass es Jesus war. Und dann geht der Geheilte wieder zum Tempel und begegnet Jesus. Und Jesus sagt, du bist gesund geworden. Und jetzt will ich dir was sagen, sündige nicht mehr in deinem Leben. Lebe mit mir, sei mit mir unterwegs. Und dann sind die anderen Religiösen wieder empört und sagen, hör mal, am Schabbat heilen, das geht ja gar nicht. Von Sünde befreien, das geht nicht. Schön auf deiner Matte bleiben. Und das müssen wir uns auch entscheiden. Ich will es nicht ganz so dramatisch sagen, aber aus meiner Sicht ist für mich ist die Erlebnisausstellung Ostern erlebt nicht, dass wir noch eine schöne Matte in der Gemeinde ausbreiten. Für mich bedeutet die Erlebnisausstellung, dass wir unsere Räume öffnen für Menschen, die hierher kommen und etwas von Jesus erleben. Und wie Sarah vorhin erzählt hat, am Schaftor, so wird Menschen hier erzählt werden. Schulklassen aus allen möglichen Schulen, Kita-Gruppen, Seniorengruppen, Vereine, Menschen, die ihr einladet. Davon, wie das war, wenn man in den Markt nach Jerusalem kam und wie schön das da war. Und wie das war, als man im Abendmahl saß, zusammensaß und gegessen hat und was diese Speisen bedeuteten. Und wie es für Jesus war, in einer kalten Nacht zu weinen und zu wissen, dass er sterben muss. Und wie es war, angeklagt zu werden, obwohl man nichts getan hat. Ich habe gerade eine Ordnungswidrigkeit, einen schönen Brief bekommen. Oh, das habe ich alles nicht geplant zu sagen, sowas Blödes, ne? Ich bin mit meiner Frau ganz gemütlich gefahren, stehe an einer Ampel, vor mir hält die Polizei, springt raus wie von der Tarantel gestochen und sagt, jetzt sind Sie schon dreimal auf der linken Seite gefahren. Ich sag, wie heißen Sie denn? Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das wird Folgen haben. Ich sag, wie ist denn Ihr Name? Keine Antwort. Wie ist Ihr Kennzeichen? Sag ich, ja, und wollen Sie was anderes noch sehen? Ja, er ist weg. Jetzt habe ich tatsächlich diese Ordnungswidrigkeit bekommen. Ich habe gar keine Ordnungswidrigkeit begangen, aber irgendwie wollte das der Polizist an dem Tag. Ich habe auch niemanden gefährdet. Jetzt bin ich unschuldig angeklagt. Jetzt kann ich mich entscheiden, 20 Euro bezahlen oder sagen, nee, das lasse ich mir nicht bieten. Die nächste Prozessebene, wegen 20 Euro. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet. Es ist vielleicht auch zu banal. Aber unschuldig angeklagt zu werden, auch über längere Zeit, das kann einen auch ganz schön an die Matte binden. Das kann einem richtig umwerfen. Und das kann einem auch das Gefühl vermitteln, ich bin einsam. Und alle sind gegen mich. Und Jesus hat das noch viel mehr erlebt als irgendeiner. Und da sind 20 Euro nichts dagegen. Willst du gesund werden? Vielleicht ist das deine Frage heute. Was willst du von Jesus? Bist du bereit, diese Matte zu verlassen? Ein anderer, für ihn ist wirklich die Frage, willst du den anderen sehen? Wenn du nicht allen Menschen helfen kannst in der Welt, fang mit einem an. Wenn du nicht alle besuchen kannst nächste Woche, besuche einen. Wenn du nicht allen Geflüchteten helfen kannst, hilf einem. Und das Letzte, bisher ging es nur um dich, jetzt geht es um mich. Wie komme ich darauf? Geht es überhaupt eigentlich immer nur darum, wie es mir geht und wie es mir auf meiner Matte geht und wo ich die gerade auslege? Eigentlich geht es darum gar nicht im Leben. Es geht da um Jesus. Und diese Formulierung, bisher ging es nur um dich, jetzt geht es um mich, ist ein Zitat, das ich in einem Gebet gefunden habe, das Aaron Fechner und Timo Rode gedichtet haben. Die beiden sind 15 Jahre, gehören hier in unsere Gemeinde und sie haben ein Poetry, man nennt das heute nicht Gedicht, formuliert. Und als Teil dieser Predigt möchte ich euch beide bitten, euer Poetry hier vorzutragen. Und ihr werdet sehen, es nimmt manche Gedanken auf, manche führt es ganz weiter. Und das ist ein Gebet. Und ihr werdet hinterher sagen, warum hat er so lange gepredigt? Kommt bitte nach vorne. Das ist jetzt euer Zeitpunkt.
Hey Papa, du hast gesagt, wir können reden. Jetzt habe ich da ein Problem, denn sie sagen, Veränderung sei gut. Warum fehlt mir dazu der Mut? Ich hatte vor, meine Feinde zu lieben und allen Menschen wie ein Sklave zu dienen. Warum versuche ich das nicht? Warum schiebe ich alles auf dich? Denn eigentlich will ich deine Liebe doch leben. Es steht dem entgegen, dir mein Leben zu geben. Vielleicht ist das die einfachere Möglichkeit. Oder doch meine Vergangenheit? Noch nie. Musstest du passen. Trotzdem will ich mich nicht auf dich verlassen. Außerdem fehlt mir ständig der Fokus, einfach immer. Irgendwas los ist. Wieso? Scheint alles interessanter als du. Kannst du oder willst du noch nicht tun? Ich finde, dass es absolut nicht fair ist, das an dich zu glauben. Für mich so schwer ist und schon wieder gebe ich dir die Schuld. Vielleicht fehlt mir auch einfach nur Geduld.
Denn du siehst mich wie ein neugeborenes Kind, dir ist egal, dass wir beide so verschieden sind. Du liebst mich, obwohl ich vor dir wegrenne und glaubte, dass ich dich irgendwie kenne. Du nimmst mich in den Arm wie der Vater seinen Sohn und schon heute sitze ich mit dir auf deinem Thron und dort darf ich meine Sorgen abladen. Die Leute kommen mit ganzen Sorgenkarawanen, zu viel. Sie können es kaum tragen, aber eigentlich können wir dich nicht anklagen, denn du hast uns gesegnet. Du hast uns beschenkt mit den Gaben, die diese Welt nicht mehr kennt. Du hast uns geschaffen, du hast uns erwählt. Dein Wort ist alles, was zählt, nicht nur für Menschen. Ist dein Wort von Bedeutung ganz Schöpfung. Sehnt sich nach wahrer Befreiung, sprengst die Ketten und der Vorhang ist zerteilt. Du hast mich von meinen Ängsten befreit.
Denn du siehst mich wie ein neugeborenes Kind, dir ist egal, dass wir beide so verschieden sind. Du liebst mich, obwohl ich vor dir wegrenne und glaubte, dass ich dich irgendwie kenne. Du nimmst mich in den Arm wie der Vater seinen Sohn und schon heute sitze ich mit dir auf deinem Thron.
Hier kann ich sein, wie ich bin, nur mit dir macht mein Leben Sinn. Du hast mir mein Leben gegeben, endlich kann ich das verstehen. Für mich hast du den Tod überwunden, nur mit dir bin ich für immer verbunden, dein Geist, der mich hoffen lässt, auch wenn eigentlich keine Aussicht mehr ist, ist ein Feuer, das mein Herz verändert. Ohne dich wäre ich fast gekentert, denn du kämpfst für mich jeden Tag, auch wenn ich nicht mehr zu kämpfen vermag. Zu oft habe ich dich angeklagt und nicht nach deinen Plänen gefragt. Danke, dass du mich davon befreitest und dass du mich für immer begleitest. Durch dich kann ich meinen Feinden begegnen und sie in deinem Namen segnen.
Auf meinem Weg zu dir kann niemand eine Mauer bauen. Darauf, dass du zu mir hältst, kann ich fest vertrauen jedes Mal. Wenn ich zu dir bete, habe ich das Gefühl, dass ich vor dich trete. Dadurch, dass wir kommunizieren, kann ich mich auf dich konzentrieren. Außerdem habe ich gecheckt, du brauchst mich nicht perfekt. Es geht nicht mehr nur noch um mich. Jetzt geht es um dich, denn du siehst mich wie ein neugeborenes Kind. Dir ist egal, dass wir beide so verschieden sind. Du liebst mich, obwohl ich vor dir wegrenne und glaubte, dass ich dich irgendwie kenne. Nimmst mich in den Arm wie der Vater seinen Sohn und schon heute sitze ich mit dir auf deinem Thron. Nur bei dir will ich wohnen.